Wir heißen Sie herzlich willkommen bei unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie gekommen sind und gerade noch kommen. Ich grüße Sie mit dem Wort aus Johannes 16, Vers 11. Jesus sagt, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Da singen wir ein Danklied für unseren Gott. Das Lied unter der Nummer 16. Ich danke meinem Gott. 16. Dann beten wir. Ja, lieber Herr, mit Dank beginnen wir diese Bibelstunde. Danke, dass wir solche Stunden haben können. Niemand verbietet sie uns. Und danke für jeden Einzelnen, dem dein Wort wichtig ist. Und danke, Herr, für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du jetzt deinen Segen darauf legst, wie du es versprochen hast. Amen. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Dieses Wort aus Nehemia 8, Vers 10 nenne ich ganz am Anfang. Es ist gar nicht mein Thema eigentlich, dieses Wort. Und doch möchte ich es an den Anfang stellen. Ich lese Ihnen etwas vor. Mancher kennt es vielleicht schon. Ein Superintendent, bei uns ist es wahrscheinlich Dekan, bittet seine Pastoren zu einem Gespräch, bei dem Fragen der Verkündigung durchgesprochen werden. Da sagt der Superintendent zu seinen Pastoren, meine Herren Brüder, Sie müssen, wenn Sie predigen, das auch ein wenig mit Ihrer Mimik unterstreichen. Wenn Sie zum Beispiel vom Himmel reden, müssen Sie ein strahlendes und fröhliches Gesicht machen. Da meldete sich ein Amtsbruder und fragt, Herr Superintendent, und wenn ich von der Hölle rede? Da sagt der Superintendent, dann können Sie so bleiben, wie Sie immer sind. Sie haben es nun schon gemerkt, es geht um die Freude. Und zwar um die Freude mit einer Vorsilbe. Ich habe in einem Geschäft, in einem Eidlinger Geschäft, etwas entdeckt, was mich gefreut hat. Nicht, weil es besonders schön ist oder kostbar, das ist es nicht, sondern weil darauf eine ganz wichtige Nachricht zu lesen ist. Und wenn ich so etwas sehe, dann entsteht in meinen Gedanken schon fast eine Bibelstunde, mindestens schon die drei Punkte. Sie fragen sich jetzt vielleicht, was es dafür in einem Eidlinger Geschäft geben kann. Ich zeige es Ihnen. Eine ganz einfache Tasche, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können. Da steht drauf, man muss immer etwas haben, worauf man sich freut. Ich glaube nicht, dass die Person, die sich das ausgedacht hat mit dieser Tasche und mit dieser Aufschrift, ich glaube nicht, dass diese Person dabei an eine Bibelstunde gedacht hat. Aber mich hat diese Aufschrift einfach gefreut. Haben Sie es beachtet? Es steht hier nicht, man muss immer etwas haben, woran man sich freut. Das ist auch ein guter Satz, ohne Zweifel. Aber hier ist zu lesen, man muss immer etwas haben, worauf man sich freut. Meine Schwestern haben das schon oft von mir gehört. Vorfreude ist etwas Wichtiges. Vielleicht stimmen Sie mir dazu. Vorfreude ist wichtig. Warum denke ich das? Vorfreude hilft, immer wieder nach vorne zu schauen, ein wenig wegzuschauen von dem, was gerade ist und vielleicht nicht zum Freuen ist. Vorfreude kann das Dunkel oder das Grau ein wenig heller machen. Vorfreude ist wichtig. Das ist mit dieser Aufschrift doch gesagt. Es geht also um das, worauf man sich freuen kann. Das ist mein Thema heute Nachmittag. Und unsere Bibel sagt uns einiges dazu. Ich habe drei Überschriften über drei Teile. Die Freude auf jeden Tag, die Freude auf die Zukunft und die Freude auf die Ewigkeit. Das erste, die Freude auf jeden Tag. Höre ich das recht, dass hier ein ganz leises Stöhnen durch unsere Reihen geht? Da könnte ich mich sogar ein wenig anschließen. Denn ich weiß auch etwas davon, dass ich am Morgen aufwache und keine Freude da ist, dass ich vielmehr die Berge sehe, die Berge und die ungelösten Dinge, die in diesem Tag auf mich warten, oder dass ich noch sehr müde bin, von Freude keine Spur. Freude auf den Tag, auf den ganz normalen Alltag. Wie komme ich dann auf diese Überschrift Freude auf den Tag? Und ich habe sie nicht mit Fragezeichen versehen, sondern mit einem Ausrufezeichen. Dazu nenne ich eine Bibelstelle, die für mich in diesem Zusammenhang ganz wichtig wurde. Weihnachten liegt noch nicht allzu weit zurück. Und da heißt es in Lukas 2, Vers 10 und 11, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Und dann wird's begründet, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr. Ich habe diese Botschaft, die damals ja nicht nur an die Hirten ging, für mich ganz persönlich so gehört. Fürchte dich nicht, denn es gibt einen Heiland für dich, und es ist Christus der Herr. Ich habe zu diesem ersten Teil drei Unterpunkte. Freue dich, du hast einen Heiland. Das war die Botschaft des Engels damals, vor 2000 Jahren, und sie gilt bis heute. Der Heiland ist gekommen, um uns das Heil zu bringen. Christ, der Retter, ist da. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Freue dich, o Christenheit. Die heillose Welt hat einen Heiland bekommen. Und jeder von Natur heillose Mensch, der zu diesem Heiland kam, der diesen Heiland in sein Leben gelassen hat, der kann sagen, ich freue mich über Gott, meinen Heiland. Der ist heil geworden. Meine Augen haben den Heiland gesehen. Könnten wir heil gewordenen Menschen mit dem alten Simeon sagen? Unsere Herzensaugen haben ihn gesehen und erkannt, er ist unser Heiland geworden. Freue dich, du hast einen Heiland. Vielleicht ist auch jemand heute Nachmittag unter uns, der noch heillos lebt, weil er diesen Heiland noch nicht hat in seinem Leben. Wie kann das anders werden? In einem früheren Heft von Zeit mit Gott stand dazu: Damit er mein Heiland wird, sage ich ihm, wie sehr ich einen Heiland brauche. Ich danke Gott, dass es einen Heiland gibt, und ich übergebe ihm mein Leben. Sein Heil bedeutet Bewältigung der Vergangenheit. Es bedeutet Vergebung aller Schuld. Es bedeutet Herzensfrieden durch das Versöhntsein mit Gott. Was für ein Heil! Wenn man diesem Herrn auf diese Weise die Tür öffnet, die Lebenstür, dann kommt er herein ins Leben, er, der Heil und Leben mit sich bringt. Was für ein Heil und was für ein Heilwerden ist das. Und viele, viele unter uns sind heil geworden durch ihn. Und die ihn aufnehmen, die haben dann das Recht, sich Gottes Kinder zu nennen, die an seinen Namen glauben. Das steht in Johannes 1, Vers 12. Da ist dann viel Grund, so zu singen, wie es in einem alten Lied heißt: Juble, mein Herz, ich habe den Heiland gefunden. Er hat für ewig sich nun meiner Seele verbunden. Bringe ihm Dank mit lautem Freudengesang. Er lässt mich völlig gesunden. Nun war die Rede vom Anfang in unserem Christenleben, aber was hat das mit meinem Alltag heute und morgen zu tun? Und was hat es zu tun mit dem Tagesanfang und mit der Vorfreude auf den Tag, mitten im Alltag? Das hat es damit zu tun, dass dieser Herr Jesus Christus, dieser Heiland, an jedem Tag zu uns ganz persönlich sagt: Du, ich bin bei dir alle Tage, auch heute. Wir dürfen uns an jedem Morgen daran erinnern, wie Maria das einmal getan hat. Sie hat gesagt, er hat große Dinge an mir getan. Wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, an alles, was dieser Herr an uns und für uns getan hat. Da dürfen wir uns am Morgen schon erinnern, was wir durch diesen Herrn sind und was wir haben. Wir vergessen so leicht in unserem Alltag, was wir durch Jesus haben und was wir durch ihn sind. Großes ist geschehen in unserem Leben, als wir Kinder Gottes wurden. Große Dinge hat er an uns getan, und an jedem Morgen darf ich wissen, er ist heute da und er kann auch heute große Dinge tun. Schon im Alten Testament wird uns das gesagt, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist am Sonntagmorgen neu. Alle Morgen ist sie neu. Alle Morgen neu. Und seine Treue ist groß. Klagelieder 3, 22 und 23. Er ist unser Heiland und er bleibt unser Heiland. Und David sagt einmal, mein Heiland, der du mir hilfst. David als Mann des Alten Testamentes, das lesen wir in 2. Samuel 22, 3. Also das können wir an jedem Morgen wissen und auch sagen, ich habe einen Heiland, der mir hilft, so wie David es gewusst und gesagt hat. Ist das alles nicht Grund zur Freude, zur Vorfreude an jedem Morgen auf den Tag mit diesem Herrn? Ich sagte, ich habe 3 Unterpunkte, das war das erste. Freue dich, du hast einen Heiland. Und das zweite nun, freue dich, es ist Christus der Herr. Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, sagte der Engel damals. Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Kann mir das helfen beim Hineingehen in einen neuen Tag? Kann mir das Vorfreude schenken auf den Tag, auf jeden Tag, dass er Christus der Herr ist? Da ist doch manches Mal viel eher Angst vor dem Tag als Freude. Und das fand ich auch bestätigt in einem Abschnitt von einem früheren Bibellesezettel. Da heißt es, vor manchem mag der heutige Tag wie ein Berg stehen, wie eine einzige Überforderung. Was Menschen von uns verlangen, was Gott von uns erwartet, es scheint uns manchmal weit hinauszugehen über das, was für uns möglich ist. Was kann es mir da helfen, dass mein Heiland Jesus Christus ist? Das kann mir helfen, das kann Ihnen helfen, dass für ihn nichts unmöglich ist. Er ist Christus, der Herr. Er ist Christus, der Gesalbte, der Sohn Gottes, der von sich sagen kann, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dieser Herr sagt, dieser Herr, dem alle Gewalt gegeben ist, der alle Macht hat, er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Und er sagt es ganz persönlich zu mir und zu Ihnen. Ich bin bei dir. Und er sagt auch, sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Alles, was dir Angst macht, alles, was unüberwindlich scheint, und solche Dinge gibt es ja. Er sagt, das habe ich überwunden, darüber habe ich gesiegt. Seine Jünger haben das einmal sehr drastisch erlebt. Das kann man in Matthäus 8, ab Vers 23 lesen. Die Jünger kamen fast um im Sturm und sie kamen fast um vor lauter Angst. Und Jesus stand auf vom Schlaf und er bedrohte den Wind und das Meer und sprach, schweig und verstumme. Und die Wellen legten sich und es war eine große Stille. Da sagten seine Jünger, wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Meer gebietet er, und sie sind ihm gehorsam. So dürfen wir ihn sehen, schon am Morgen des Tages. Wenn die Tageswellen auf uns zurollen, wir dürfen ihn sehen als den, der immer noch größer ist. Der sogar über die Wellen gehen kann, die mir Angst machen. Er steht drüber. Er hat sie unter den Füßen. Wellen der Angst, Wellen der Schuld, Wellen des Leides, Wellen der Sorge rollen auf uns zu, heißt es in einem Lied. Aber das ist nicht alles in diesem Lied. Aber der Herr ist immer noch größer, größer als man denken kann. Es ist so, wir können uns seine Größe und seine Macht nicht ausdenken. Immer noch größer, als man denken kann. Er ist der Herr. Also mein Heiland, der mir Heil und Leben gebracht hat. Er ist auch der Herr, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. An jedem Morgen darf ich mich freuen, denn ich habe einen Heiland und er ist Christus, der Herr. Und der dritte Unterpunkt zu diesem ersten Teil, darum freue dich und fürchte dich nicht. Da wurde mir wichtig bei der Beschäftigung mit diesen beiden Möglichkeiten, fürchte ich mich vor dem Tag oder freue ich mich auf den Tag, da wurde mir wichtig, dass an jedem Morgen eine Entscheidung dran ist. Auch das noch. Freude auf den Tag oder Angst vor dem Tag. Es ist eine Entscheidung des Glaubens. Gründe zur Angst gibt es, keine Frage. Aber wir haben uns nun klarzumachen versucht, dass es auch viel Grund zur Freude gibt am Morgen, weil ich den Tag mit diesem Herrn erleben kann. Und er ist der, der alle Macht hat und der, der mich lieb hat, dem ich wichtig bin. Er hat alle Macht zu helfen und zu handeln und zu bewahren. Und die Frage ist, wofür entscheide ich mich am Morgen? Wenn ich nur auf mich schaue, dann habe ich mich schon für die Angst und für die Verzagtheit entschieden. Wenn ich auf den Herrn schaue, dann kann ich mich entscheiden für die Erwartung, Herr, was wirst du heute tun? Was wirst du mir heute schenken? Wie wirst du heute die Berge zum Schmelzen bringen wie Wachs? Wie wirst du heute über die Wellen zu mir kommen und sagen, sei getrost, ich bin's, fürchte dich nicht. Das hat Jesus damals zu den sehr erschrockenen und verängstigten Jüngern gesagt, als er auf den Wellen zu ihnen kam. Und so sagt er zu uns, und darum können wir uns am Morgen für die Vorfreude entscheiden. Das sage ich zuerst mir selber. Ein neuer Tag beginnt und ich freue mich, Herr, auf dich. Das war nun der erste Teil mit der Überschrift Vorfreude auf jeden Tag. Mit drei Unterpunkten. Ich nenne sie noch einmal, der Grund zur Freude am Morgen ist, dass ich einen Heiland habe und dass er Christus der Herr ist und dass ich mich darum nicht fürchten muss am Beginn eines Tages, sondern mich freuen kann. Freuen an ihm und auf ihn. Vorfreude ist wichtig, darum nun das zweite, Freude auf die Zukunft. Es gibt viel Zukunftsangst und uns ist sie vielleicht auch nicht fremd. Menschlich gesehen ist sie berechtigt. Die Zukunft ist immer ungewiss. Man weiß nicht, was kommt und dieses Nichtwissen macht Angst. Und dann gibt es ja auch Zukunftsprognosen. Ich sage nur ein Stichwort, man könnte viele nennen. Ich nenne die Klimaveränderung, die scheinbar auf uns zukommt. Dann gibt es Tatsachen, die wir täglich vor Augen haben in den Zeitungen, bei den Nachrichten. Ich meine die vielen Naturkatastrophen, Erdbeben, Überschwemmungen, das nimmt zu, ganz eindeutig. Und auch in der persönlichen Zukunft ist ja alles ungewiss. Was kommt in meinem Leben noch, in Ihrem Leben? Was kommt im Alter noch auf mich zu? Was kommt auf Sie zu? Freude auf die Zukunft? Fragezeichen. Ja, Freude auf die Zukunft, Ausrufezeichen. Und das ist dann nicht eine Vogelstrauß-Politik, die vor der Wirklichkeit die Augen verschließt, sozusagen den Kopf in den Sand steckt, um nicht sehen zu müssen von dem, was Angst macht. Nein, das ist es nicht. Es geht bei uns Christen, also bei denen, die einen Heiland haben, der Jesus Christus ist, Christus der Herr, es geht bei uns nicht darum, möglichst nichts zu sehen, also den Kopf in den Sand zu stecken, nein, sondern es geht darum, mehr zu sehen, viel mehr. Paulus sagt, wir sind die, die nicht nur auf das Sichtbare sehen und auch nicht nur auf das Vorausgesagte, auf die Prognosen. Wir sind die, die auf das Unsichtbare sehen. Damit will Paulus nicht sagen, dass uns das Sichtbare nicht interessiert. Nein, es interessiert uns wohl, denn es betrifft uns ja auch. Wir leben doch in dieser Welt und viele Christen waren und sind in den Katastrophen mit dabei, mittendrin und mit betroffen. Aber sie dürfen mehr sehen als alle anderen. Was sehen Christen? Außerdem, was sichtbar ist. Was können wir sehen? Wir sehen den, der auf dem unsichtbaren und allerhöchsten Thron sitzt. Wir sehen den, der im Regiment sitzt. Wir sehen den, der die ganze Welt in seiner Hand hat. Wir sehen den, dem nichts entgleitet und der keine Fehler macht in dieser Weltregierung. Obwohl wir ihn nicht sehen, diesen Herrn auf dem höchsten Thron, können wir ihn doch sehen, weil wir von ihm wissen, weil wir im Wort von ihm erfahren und weil wir das glauben, was wir da erfahren. Und dieser Herr, dieser Unsichtbare, auf den wir sehen dürfen, der hat einen Plan für die Zukunft und den führt er auch aus. Und da hindert ihn niemand daran. Das gilt für die Zukunft dieser Welt. Das gilt auch für die Zukunft der Gemeinde und für die Zukunft seines Volkes Israel. Und das gilt auch für unsere ganz persönliche Zukunft. Der Gedanke an meine Zukunft lässt sich für mich gar nicht trennen vom Bild vom guten Hirten. Warum nicht? Wer zu ihm gehört, wer sagen kann, der Herr ist mein Hirte, der muss ja den Weg nicht selber wissen und nicht selber finden. Wer zu ihm gehört, der wird versorgt und ist versorgt. Jetzt sage ich das einmal so, so gut versorgt, dass er mit David sagen kann, mir wird es an nichts fehlen. Also selbst wenn ich noch nichts weiß von meiner Zukunft, aber das weiß, dass er dabei ist und dass er einen guten Weg für mich hat, dann darf ich wissen, ich bin gut versorgt und muss mich eigentlich nicht sorgen. Das muss ich auch wieder zuerst mir selber sagen. Wer gut versorgt, wer sich gut versorgt weiß, der muss sich nicht sorgen. David sagt in Psalm 40, Vers 18, ich bin arm und elend. Und da ist aber auch kein Punkt. Da geht es auch noch weiter und er sagt, der Herr aber sorgt für mich. Es ist falsch zu denken, dass es einem immer gut gehen muss, wenn man diesem Herrn gehört. Nein, arm und elend, manches Mal. Aber der Herr. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch, sagt uns Petrus in seinem Brief. Der Herr sorgt für mich. Aber nun ist das Nichtsorgen das eine und sich freuen noch einmal etwas anderes. Freuen auf die Zukunft. Hier will ich von den Verheißungen unseres Gottes reden. Sie gelten für unsere Gegenwart, für heute und sie gelten für morgen, für unsere Zukunft. Und wir haben viele Verheißungen. Kann man dann nicht getrost weitergehen und immer wieder neu getrost werden? Ins Unbekannte hinein, wenn unser Herr selber sagt, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Ich selbst will meine Schafe weiden. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Das lesen wir in Hesekiel 34. Und das Wort Jesu dazu, ich bin der gute Hirte. Das hat er unter Beweis gestellt. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und ich kenne sie und sie folgen mir. So leben sie, die meinen, so sagt Jesus hier, von seinen Schafen. Vor kurzem machte ich einen Besuch im Krankenhaus. Vor dem Patienten lag die Zukunft sehr ungewiss nach der Diagnose, die er bekam. Wir haben dann miteinander den 23. Psalm angeschaut. Und in dieser menschlichen Ungewissheit und Angst sind uns die Gewissheiten des David sehr kostbar und hilfreich geworden. Wenn die Zukunft sehr ungewiss aussieht Und wenn manches dafür spricht, dass es eine schwere Zeit werden kann. Wer diesem Herrn gehört, der kann beim Gedanken an die ungewisse Zukunft sagen, ich habe einen Hirten, einen guten Hirten. Er wird mich versorgen. Es wird mir an nichts fehlen. Er weiß, was ich brauche, so wie der Hirte bei seinen Schafen weiß, dass sie die grüne Aue brauchen und das frische Wasser. So weiß unser Hirte, was wir brauchen. Und weil er weiß, was ich brauche, darum weiß er ja auch, wann ich Erquickung brauche. Ganz neue Stärkung und Ermutigung zum Weitergehen. Er erquicket meine Seele, sagt David. Das heißt, er macht mich wieder zuversichtlich und er führt mich auf rechter Straße. Sie merken, ich gehe jetzt gerade durch die Aussagen von Psalm 23. Es wird auch in meiner Zukunft und in Ihrer Zukunft immer die rechte Straße sein. Die richtige. Nie wird er anders führen. Und auf dunklen Wegstrecken ist er dabei. Wenn ich solche Wegstrecken gehen muss, darf ich wissen, du bist bei mir. So hat David es gesagt und so hat er es gelebt. Du bereitest mir auch den Tisch mit dem, was ich brauche, mitten im Bedrohtsein. Und mitten im Bedroht- und Bedrängtsein begleiten mich Gutes und Barmherzigkeit mein Leben lang. Also Vorfreude auf meine persönliche Zukunft, Vorfreude auf Ihre Zukunft ist darum möglich, weil mein Leben ein Leben in der Gemeinschaft mit diesem Herrn sein darf, mit dem guten Hirten. Das ist der Grund der Freude und der Zuversicht. Vorfreude. Und nichts kann mich trennen von ihm. Nichts. Vorfreude auf jeden Tag und Vorfreude auf die Zukunft. Das waren nun die beiden ersten Teile und nun das dritte. Vorfreude auf die Ewigkeit. Vorfreude auf die Ewigkeit. Kennen wir diese Vorfreude? Oder denken wir, so wie Manfred Siebald in seinem Lied sagt, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder. Wissen Sie, wie es weitergeht? Und denken leis, Herr, jetzt noch nicht. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leis, Herr, jetzt noch nicht. Hier klingt dann mehr Freude an am Hier als Freude auf das Dort. Wir dürfen uns freuen an dem, was wir hier haben, aber wir sind auf dem Weg nach dort. Und das heißt, wir sind auf dem Weg zur Ewigkeit bei Gott. Petrus hat in seinem ersten Brief von der Freude auf die Ewigkeit geschrieben und diesen Text möchte ich lesen zu diesem dritten Teil. Das ist 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ich habe noch einmal drei Unterpunkte zu diesem dritten Teil. Freude jetzt schon, weil Gott gehandelt hat. Was Gott schon an uns getan hat, hat ganz viel zu tun mit der Ewigkeit. Freude jetzt schon, weil Gott gehandelt hat. Der Vater und der Sohn, Gott und Jesus, haben alles für uns getan, damit wir gerettet werden konnten. Das war ein wunderbares, göttliches Handeln. Und ich sagte es vorhin schon, wir sollten eigentlich nie aufhören, uns darüber zu freuen. Wir sind zu ihm gekommen, wir haben angenommen, was er für uns bereitet hat. Und so sind wir Kinder Gottes geworden. Und nun sagt uns Petrus in diesem Text, den ich eben gelesen habe, dass wir nicht nur Kinder Gottes sind durch die Wiedergeburt, sondern dass wir auch Erben sind. Wir sind jetzt schon Erben, aber wir haben das Erbe noch nicht. Das steht noch vor uns in der Ewigkeit. Jetzt aber haben wir das Angeld, also schon eine Zusage, dass da ein Erbe auf uns wartet. Und das Angeld, soll ich das Wort Vorschuss benutzen, das ist der Heilige Geist, der unser Leben jetzt schon erfüllt und reich macht. Und was sagt uns Petrus über dieses Erbe, das wir in der Ewigkeit haben werden? Er sagt uns zweierlei. Er sagt, es ist ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe. Alles, was wir auf Erden erben oder auch schon besitzen, das vergeht. Das Erbe, das uns Jesus Christus erworben hat, dieses Erbe ist unvergänglich. Gottes verheißenes Erbe vergeht nicht. Und das Zweite, was Petrus dazu sagt, dieses Erbe wird für uns aufbewahrt im Himmel. Für jeden von uns, der ein Kind Gottes ist, der zu ihm gehört und mit ihm lebt. Auch das ist Gottes Handeln. Aufbewahrt, das heißt doch, es wird für uns behütet, gehegt, gepflegt. Gott wacht darüber, dass wir unser ewiges Erbe bekommen. Ich denke, da konnte man die Stelle dazu erwähnen, die Petrus bei seinem Herrn, bei Jesus gehört hat. Solange sie noch mit ihm zusammen waren, Jesus hat in seinen Abschiedsreden gesagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Johannes 14, Vers 2. Dort bei Gott selbst, in meines Vaters Haus, bei Gott selbst ist schon alles bereit für uns. Petrus schreibt für euch. Und damit meint er die Christen. Und er schreibt seinen Brief auch an Christen, die in der Verfolgung sind, an bedrängte Christen. Und er will sie damit ermutigen. Es ist schon alles bereit für euch. Jemand sagte so, an der himmlischen Wohnungstür steht schon mein Namensschild. Das ist eine Vorstellung. Ich brauche da nur noch einzuziehen. Das hat Gott für uns getan. Wenn das nicht Grund zur Vorfreude ist. Und nicht nur unser Erbe wird für uns bewahrt, nein, wir selber auch. Und ist einer unter uns, der sagt, Bewahrung brauche ich nicht. David hat es gesagt im Psalm 16, gleich am Anfang, bewahre mich Gott, ich vertraue auf dich. Also nicht nur unser Erbe wird für uns bewahrt, wir selber werden auch bewahrt. Die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit, sagt Petrus. Damit sind wir beim zweiten Unterpunkt. Das erste war Freude, weil Gott gehandelt hat. Er hat eine Rettung geschaffen. Er hat uns als Kinder und Erben eingesetzt. Es ist alles bereitet, dass wir einmal bei ihm ankommen können nach diesem Leben. Wir werden erwartet. Und beim zweiten Unterpunkt in diesem dritten Teil geht es darum, dass Gott nicht nur an uns und für uns gehandelt hat, sondern dass er weiter handeln wird. Und ist einer unter uns, der sagen könnte, da brauche ich nichts mehr. Von Gottes Wirken an mir brauche ich nichts mehr. Ich denke, jeder von uns weiß, dass er da noch manches tun muss, sollte. Also das ist der zweite Unterpunkt. Freude, weil Gott weiter wirkt. Petrus sagt es, nicht nur das Erbe wird im Himmel für uns aufbewahrt, also es ist alles bereit. Es ist alles auch bewahrt, dass wir dort ankommen. Wir werden während dieses Lebens auf der Erde bewahrt zur Seligkeit. Jetzt in dieser Zeit, wo keiner für sich selber garantieren kann, dass er es schaffen wird. Aber er bewahrt uns. Er bringt uns ans Ziel. Und da ist es auch gut, dass die Bibel uns sagt, dass Gott darüber wacht, das gehört auch zu seiner Bewahrung, dass uns nicht mehr bedrängen wird, als wir ertragen können. Das sagt Paulus in 1. Korinther 10, 13. Gerade in den Gerichten, die kommen, und es werden noch manche Gerichte der letzten Zeit kommen, sie müssen kommen zur Vollendung des göttlichen Planes. Gerade dann werden die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu nicht überwältigen können. Das hat Jesus zugesagt in Matthäus 16, 18. Also es wird noch viel kommen, es wird auch noch manches Schwere kommen, aber nichts ist stärker als dieser Herr, der bewahrt, der hindurchbringt. Diese Bewahrung geschieht denen, die ihm vertrauen, werden durch den Glauben bewahrt werden. Und dann sagt Petrus, ihr könnt euch schon freuen, denn ihr werdet euch dann freuen. Also ihr könnt euch schon vorfreuen auf die Freude. Ihr werdet jubeln, heißt das im Griechischen sogar, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Viel Freude wird sein in der Ewigkeit. Freilich, jetzt ist die Vorfreude oft noch mit Tränen vermischt. Petrus ist da ganz nüchtern, wenn er schreibt, die ihr traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Anfechtung, das ist Prüfung, das ist Erprobung. Eigentlich heißt es vom Urtext her, da wird etwas durchbohrt, also ganz gründlich geprüft, auf Echtheit geprüft. Das ist Gottes Tun an uns, solange wir hier leben. Er prüft uns immer wieder. Anfechtungen wollen uns aber nicht kaputt machen. Das Schwere unseres Lebens will uns nicht kaputt machen. Es will uns festigen, es will uns vertiefen. Es gibt ja mancherlei Gründe für Anfechtung. Das persönliche Leid, die Krankheit, die Not, das Unglück und so weiter. Das alles aber will mich hinführen zu diesem Herrn, näher zu ihm. Ich erzähle Ihnen da ein ganz praktisches Beispiel von heute Morgen. Es ist etwas Kleines, eine kleine Anfechtung, eine kleine Not, das ist mir wohl bewusst. Und doch habe ich heute Morgen plötzlich gemerkt, was willst du heute Mittag sagen über Anfechtung? Und da war sie auch schon heute Morgen. Und zwar war es in Villingen total weiß, alles zugeschneit. Nach 6 Wochen ohne Schneeflocken, ausgerechnet heute Morgen, wo ich nach Eidlingen fahren wollte und auch noch mit unserem VW-Bus, der in die Werkstatt musste. Und dann habe ich zuerst es überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt heute sein muss. Bis hin fast dass ich gesagt habe, Herr Jesus, warum lässt du das jetzt zu? Dass es jetzt heute dick weiß verschneit ist. Ich sage das ja immer wieder, ich habe es auch hier schon einmal gesagt, ich freue mich erst dann über den Winter, wenn es nur noch neben der Straße schneit. Also es hat heute Morgen auch auf der Straße Schnee gehabt und ich war angefochten. Angefochten, weil ich es nicht verstanden habe und ich gewusst habe, ob ich das jetzt machen kann, mit dem VW-Bus auch bei diesem Wetter zu fahren. Und dann kam mir das mit der Anfechtung. Anfechtung will uns nicht kaputt machen, will uns nicht niederdrücken. Was will die Anfechtung? Sie will uns näher zum Herrn bringen. Und dementsprechend habe ich dann gebetet und habe gesagt, so Herr, wenn es jetzt alles verschneit ist und der Bus in die Werkstatt muss, dann rechne ich jetzt mit dir. Und dann sage ich dir, dass ich dich ganz dringend brauche heute. Und er hat geholfen, Sie sehen, ich bin da und der Bus ist auch ganz und gar da. Das war mir heute Morgen ein praktisches Beispiel für Anfechtung. Wie gesagt, es gibt größere Anfechtungen und schlimmere Nöte. Aber ja, Anfechtung will uns näher zu ihm hinbringen. Und ich habe ihn dann heute Morgen sehr gebraucht. Alles will uns hinführen zum Herrn. Anfechtung ist wichtig auf dem Weg, auf dem wir sind. Es ist der Weg zur Ewigkeit. Petrus sagt es so in unserem Text, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Hier spricht Petrus vom tiefsten Sinn des Leidens der Christen. Wir fragen oft, warum, und sehen keinen Sinn und frage nach dem Sinn. Und diesen Sinn hat es immer, in jeder schweren Lage, in jeder Anfechtung, wo wir nichts verstehen. Diesen Sinn hat es immer. Es wird unser Glaube geprüft und es soll uns näher zu diesem Herrn hinziehen. Es soll unserem Glauben in die Tiefe helfen, weg von aller Oberflächlichkeit. Die Frage nach der Echtheit unseres Glaubens ist letztlich eigentlich die Frage nach der Tiefe meiner Liebe zu diesem Herrn. Petrus hat es selbst erlebt, denn der auferstandene Christus hat ihn nach der Verleugnung nicht nach der Stärke seines Glaubens gefragt, auch nicht nach der Größe seiner Reue, sondern wonach hat er gefragt? Ganz bewusst hat er gefragt, hast du mich lieb? Johannes 21, 15 und 17. Das ist der echte Glaube, der immer wieder geprüft wird. Das ist der echte Glaube, der Gott über alle Dinge liebt. Das war nun der eine Unterpunkt in diesem dritten Teil, Freude, weil Gott schon gehandelt hat. Er hat viel an uns getan, Großes an uns getan. Freude in allem Leide, weil er bei uns am Werk ist, also weiterhin bei uns am Werk ist, an uns und für uns wirkt. Und dann das dritte zum Schluss noch, Freude, weil Gott vollendet. Da schreibt Petrus, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Es ist wahr. Wir haben Jesus Christus noch nie mit unseren leiblichen Augen gesehen. Keiner von uns. Das war das große Vorrecht der Apostel. Deshalb sind sie ja auch einmalig. Sie durften den Herrn sehen. Sie haben ihn 3 Jahre lang begleitet. Und sie konnten ihn mit ihren Augen sehen. Sie konnten sehen, was er an Wundern und Zeichen getan hat. Sie konnten hören, was er ihnen sagte. Wir haben diesen Jesus noch nie gesehen, aber wir lieben ihn. Das ist eine Frucht des Geistes. Das ist nicht unsere Leistung. Der Geist Gottes wirkt im Glaubenden die Liebe, die nicht sieht und doch vertraut. Wer solche Liebe hat, der weiß, dass dieser Herr da ist. Der weiß, dass dieser Herr ihn liebt. Dieser Herr, den wir nicht sehen. Wer diesen Herrn liebt, der erlebt ihn in seinem Wort. Der erlebt ihn auch in der Gemeinschaft mit anderen. Wer ihn liebt, weiß, dass er lebt und dass er liebt. Und wer ihn liebt, der erfährt ihn auch, der erlebt ihn im Helfen und in dem, was er an Kraft schenkt. Jetzt leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Und Jesus sagte damals zu Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das ist Glauben, vom Geist Gottes gewirktes kindliches Vertrauen. Das weiß, mein Herr liebt mich, er meint es gut mit mir und er wird mein Leben zur Herrlichkeit vollenden. Wissen wir das? In allen Lagen. In der Theorie wissen wir es. Wir wissen unendlich viel. Leben wir es? Aus solcher Liebe und aus diesem Vertrauen wächst die Freude. Gewiss ist die Freude erst in der Ewigkeit vollkommen. Aber ein froher Dank darf uns jetzt schon abzuspüren sein. Auch die Freude ist eine Frucht des Geistes. Es ist die durch den Geist Gottes gewirkte Freude, geschenkte Freude an diesem Herrn. Diese Freude kann in menschlichen Worten nur unzureichend ausgedrückt werden. Aber da ist mir wichtig geworden, darum ist die Gemeinde Jesu, die Gemeinde der Christen, eine singende Gemeinde. Wir hatten jetzt eine Woche mit einem Islamseminar und haben wieder gehört, dass in den Moscheen nicht gesungen wird. Man singt nicht im Islam. Und das lässt auch darauf schließen, da ist keine Freude. Das, was wir in unseren Liedern zum Ausdruck bringen, fehlt da. Die Gemeinde Jesu ist eine singende Gemeinde. Und auch die vollendete Gemeinde im Himmel ist eine singende Schar. Das Ziel, das Ende, Die Vollendung des Glaubens ist der Seelenseligkeit, so drückt es Petrus aus. Darüber und darauf können wir uns jetzt schon freuen. Unsere Vorfreude auf die Ewigkeit ist die Vorfreude auf die ganz große Freude. Vorfreude ist wichtig, sagte ich am Anfang, und wir haben so viel Grund dazu. Grund zur Freude an jedem Morgen, auf einen Tag mit diesem Herrn. Grund zur Freude auf die Zukunft, die wir nicht kennen, aber wir kennen diesen Herrn, der vorangeht und mitgeht. Und Grund zur Freude auf die Ewigkeit, denn wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wir beten. Ja, Herr, es gibt ganz gewiss sehr viele Argumente gegen die Freude. Gegen die Freude am Morgen, gegen die Freude auf die Zukunft und vielleicht auch gegen die Freude auf die Ewigkeit. Aber danke, dass es das eine wunderbare Argument gibt für die Freude. Du lebst. Du hast Großes an uns und für uns getan. Und du lässt das angefangene Werk in uns nicht liegen. Du willst, dass deine Leute frohe Leute sind. Die Voraussetzungen hast du geschaffen für unsere Freude. Herr, vergib, dass wir uns an die herrlichsten Dinge so sehr gewöhnt haben und uns darum oft nicht mehr freuen. Herr, danke, dass du weißt, wo jeder von uns in seinem Alltag steht, morgen wieder steht. Danke, dass du mit an diesem Platz bist und dass du handelst und hilfst und dass du zu erleben bist als dieser große und wunderbare und liebende Herr. Herr, wir haben es gut und können so weitergehen, zuversichtlich, mit dem Blick auf dich. Und einmal werden wir ganz bei dir sein. Danke. Amen. Die singende Gemeinde singt jetzt noch das Lied 362. Danken will ich noch den Musikern. Vielen Dank. Und dann wünsche ich, ja. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche und einen Alltag mit viel Freude. Auf Wiedersehen.